Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres DC-Blog Deutschland Podcast. Mein Name ist Viri und heute haben wir uns versammelt, um über die neue Watchmen-Serie zu sprechen. Die neue Watchmen-Serie kann man in Deutschland sich anschauen auf Sky, läuft jetzt ungefähr seit Mitte Oktober auf HBO in den USA. Und natürlich wollen wir auch darüber sprechen. Natürlich will ich keine Monologe halten, ich habe mir zwei wirklich handerlesene Watchmen-Experten zu mir geholt. Zum einen wären da mein lieber Kollege, der Stefan.
Hallo zusammen.
Und tatsächlich ist heute wieder eines dieser besonderen Momente, wo wir einen Special Guest bei uns zu Gast haben. Er ist ein Freund des Hauses, er ist schon lange auf der DC-Fans Deutschland-Gruppe unterwegs, ist auch ein Follower unseres Blogs und ein alter Freund von mir mittlerweile und großer Film-Afficionado, Comic-Fan und hat dann dafür auch die besten Zutaten, um natürlich an diesem Podcast teilzunehmen. Ich sag ein herzliches Hallo an den lieben Martin. Servus Martin.
Hi, hi, danke schön.
Ja, Martin, erstmal kurz mal zu deiner Person. Wie ich eben sagte, du bist schon lange Comic-Fan, du bist auch schon lange Film-Fan, hast da auch schon irgendwie blogtechnisch, so wie du mir das mal erzählt hast, dich da betätigt. Könntest du noch mal in eigenen Worten sagen, was du so gemacht hast?
Wahrscheinlich nichts, was jetzt so das Große der Leute wirklich noch kennen würde, aber ich habe tatsächlich schon während meiner Schulzeit, die schon eine ganze Weile zurückliegt, einen eigenen Filmblog gehabt, hieß Hard Against World. Da habe ich einfach hobbymäßig Filmreviews geschrieben, ganz viel auch im Horrorsektor und ganz viel auch so zum Fantasy Filmfest, wodurch der Blog so ein bisschen bekannt wurde. Dann war das irgendwann gestorben, dann habe ich mich ein bisschen mehr auf Facebook fokussiert, unterschiedliche Fangruppen gehabt, auch zum Thema Horrorfilm und Genre-Kino. Und mein letztes größeres Projekt war tatsächlich nochmal ein großer Genre-Film-Blog, Angst-Rated hieß der, den ich zusammen mit ein paar Kollegen hatte. Lief, glaube ich, 2-3 Jahre. Und dann haben wir das quasi auch leider beerdigen müssen, aufgrund von Zeitmangel und ja, weil das Leben einfach manchmal so spielt. Ja, und seitdem bin ich quasi in den Social-Media-Kanälen aktiv, wo ich kann, aber eher als Mitleser und ja, fleißiger Kommentierer.
Ja. Ja, ist doch gut. So haben wir uns auch kennengelernt, tatsächlich. Ja, genau. Du bist auch großer Comic-Fan.
Ja.
Du bist auch großer Watchmen-Fan auf jeden Fall. Dann können wir auch gleich mal die Brücke schlagen zu dem ersten Punkt, den wir heute auf jeden Fall abarbeiten wollen. Und zwar die Frage, was ist Watchmen überhaupt? Also was ist Watchmen? Warum sollte man Watchmen gelesen haben? Warum sollte man Watchmen kennen? Ich weiß, du bist der Gast. Ist eigentlich unhöflich, das tatsächlich zu verlangen. Aber ich würde dann am besten erstmal mit dir beginnen und dich nach deiner Meinung fragen, warum man Watchmen tatsächlich, das Graphic Novel oder von mir aus auch die Verfilmung von Zack Snyder, jetzt auch die Serie, unbedingt kennen sollte.
Ja, im Grunde ist es, glaube ich, so der heilige Gral unter den Comics, ne, oder unter den Graphic Novels, wenn man so sagen möchte. Als Fan muss man es einfach gelesen haben. Ich habe mich tatsächlich am Anfang auch nicht rangetraut, muss ich sagen. Ich habe mit anderen Heften angefangen, so als großer Batman-Fan. Aber spätestens als dann der Kinofilm angekündigt war, habe ich auch dazu gegriffen und war halt einfach erschlagen. Ne? Also das Wort Meisterwerk fällt ja ständig, wenn man über Watchmen redet und was Alan Moore und Dave Gibbons da kreiert haben, ist tatsächlich ein Meisterwerk. Ne? Also von der Erzählweise super komplex, erfordert wirklich die Aufmerksamkeit des Lesers, belohnt ihn aber mit einer super spannenden, verschachtelten Story, atemberaubenden Zeichnungen, tollen Farben. Also es ist halt eine Graphic Novel, die einen richtig gefangen nimmt und halt sehr, sehr komplex und sehr erwachsen ist, wenn ich das so sagen kann.
Ja, ist auf jeden Fall schön gesagt. Ich höre schon, der Stefan reibt sich die Hände. Kann es kaum erwarten, auch seine Meinung zu Watchmen am besten zu geben. Also Stefan, wieso sollte man Watchmen kennen und wieso sollte man Watchmen unbedingt mal gelesen haben oder zumindest die Verfilmung gesehen haben?
Ja, ganz einfach. Vielleicht auch nur meine Meinung, aber weil es verdammt nochmal einfach der beste Comic ist, der jemals geschrieben und veröffentlicht wurde. Und der Film, also ich muss ehrlich sagen, ich war damals extrem skeptisch, als der Film angekündigt wurde, weil der Stoff galt ja lange Zeit als unverfilmbar. Aber Zack Snyder hat auf jeden Fall schon richtig gut abgeliefert. Also der Film steht dem Comic nur in ganz wenigen Sachen nach, so. Ja, und wie gesagt, Watchmen ist halt einfach, sagt man ja auch, die Heil mit Sandman und The Dark Knight Returns, die heilige Dreifaltigkeit der Comics. Ja, wenn man irgendwie ein bisschen was mit Comics zu tun haben möchte oder das einem gefällt, dann muss man auf jeden Fall Watchmen mal gelesen haben.
Ja, kann ich auf jeden Fall. Also ich kann auf jeden Fall beide Aussagen von euch unterstreichen. Ich sehe das genauso. Ich habe da tatsächlich sogar ein nettes Zitat von unserem, also von Stefan und meinem Chef, den lieben Chris, der sei auf jeden Fall nochmal herzlich gegrüßt. Er hat halt gemeint, aber, und da will ich auch so eine kleine These aufstellen, dass man vielleicht Watchmen nicht als Anfängerleser lesen sollte so. Also
Nein.
wir haben auf jeden Fall, ich glaube Anfang dieses Jahres, das spricht auf jeden Fall auch für das Graphic Novel, weil wir kommen immer wieder irgendwie, wenn wir allgemein über Comics sprechen, so auf das Thema Watchmen zurück, weil das halt einfach so ein besonderes Werk ist. Aber wir sind dann uns auch immer im Klaren, dass das halt tatsächlich so ein Graphic Novel ist, bei dem man so ein bisschen Vorlauf braucht. Also bei dem man so ein bisschen ein paar Comics vorher gelesen haben sollte, um den wirklich wertschätzen zu können, um den wirklich verstehen zu können, um praktisch auch die Aussage, die sich ja auf jeden Fall in diesem Graphic Novel nicht wirklich versteckt halten, so wirklich aufnehmen zu können. Und wir haben das auf jeden Fall auch so ganz nett verglichen wie mit Wein trinken, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Person, die kein Wein trinkt, der gibst du einen 2 € Billigwein und ich sag mal einem teuren 80 € Wein, vielleicht sogar mehr. Ich kenne mich mit Wein nicht aus, sorry. Auf jeden Fall gibst du der Person auf jeden Fall einen sehr, sehr teuren, edlen Wein mit einem guten Jahrgang und einem 2 € Wein von einem Supermarkt. Und wenn die Person sich mit Weintrinken nicht auskennt, wird sie den Geschmack auf jeden Fall irgendwie, also wird keine Unterschiede zwischen dem Geschmack irgendwie feststellen können, ne? Für die Person ist Wein halt einfach Wein. Und diese Parallele haben wir halt auch zu Watchmen gezogen, ne? Also wenn du einem komplett unvoreingenommenen Comicleser, der gerade erst mit Comiclesen angefangen hat, wenn du dem einen einfachen, ich sag mal, Harley Quinn Comic, ohne jetzt die Harley Quinn Comics diskreditieren zu wollen, aber du gibst ihm einen Harley Quinn Comic und du gibst ihm Watchmen, der wird irgendwie den Unterschied nicht herauslesen können, so, ne? Und deswegen ist es wichtig, so ein bisschen Vorlauf zu haben, ohne das jetzt tatsächlich auf diese elitäre Basis irgendwie hochzuheben.
Ja, da müsste ich kurz reingrätschen. Kann ich ehrlich gesagt nur zum Teil so unterstützen, was du gerade sagst. Weil bei mir war das früher, ich habe immer früher Leute absolut mit Comics missioniert. So, ich habe jedem versucht, immer hier, lese mal den Comic, lese mal das und sonst irgendwas. Und ich muss sagen, bei ganz vielen Freunden von mir, denen ich dann mal Watchmen in die Hand gedrückt hatte, die konnten damit schon eher was anfangen als mit allen anderen. Die meinten irgendwie so, alles andere, was auch immer ich denen mal gegeben habe, war so, ja, okay, cool. Aber wirklich jeder ist irgendwie schon so bei Watchmen ein bisschen hängen geblieben. Was halt einfach wahrscheinlich auch einfach so der Stil, wie Alan Moore das geschrieben hat, dem das zu verdanken ist. Weil, ja, weil es halt auch nicht wirklich einfach wie ein normaler Comic geschrieben ist, sondern weil es halt wirklich eine ernstzunehmende literarische Geschichte ist, würde ich
Das
sagen.
kann ich zum Teil verstehen tatsächlich, weil ja, das kann ich tatsächlich zum Teil verstehen, einfach aus dem Grund, weil ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Zum Großteil habe ich halt vielen Leuten auch mal Watchmen gegeben, die irgendwie mit Comic lesen anfangen wollten, die leider, Ich muss sagen, leider, vielleicht hat es sich jetzt geändert, nachdem sie jetzt ein paar Comics mehr gelesen haben, aber die leider damit gar nichts anfangen konnten. Aber wiederum andere haben zu mir dann gesagt, okay, sie konnten nichts damit anfangen oder sie haben es nicht ganz verstanden, aber wollten das danach auf jeden Fall verstehen. Das ist, glaube ich, so der Unterschied. Oder das ist halt das, was Watchmen so besonders macht, halt einfach. Weil es gibt halt manche Sachen, die kannst du halt von Anfang an nicht irgendwie so wirklich aufnehmen, aber du hast halt Bock, das zu verstehen. Und
Ja.
das kann ich schon nachempfinden, auf jeden Fall. Also es geht mal so, mal so. Und ganz ehrlich, man muss ja nicht immer konform gehen mit seinem Chef. Ja, also wie siehst du das, Martin? Also, hast du auch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, also grundsätzlich, ich denke auch, dass Watchmen der Comic ist, der Leute überzeugen könnte, die Comics für Kinderkram halten. Ne, ich denke, da sind wir uns einig, weil Stefan hat ja auch gerade das Wort literarisch erwähnt und es ist es ja auch irgendwo. Ne, es ist wirklich, ich weiß nicht, ob hohe Literatur, ich meine, da kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber nicht umsonst wurde das Heft ja auch vom Time Magazine damals zu den 100 besten englischsprachigen Romanen aller Zeiten reingewählt, ne, in die Top 100 als einzige Graphic Novel. Das zeigt ja den
Das ist krass,
Stellenwert und
ne?
den Subkontext, den das
Ja.
hat. Und ich denke, das ist wirklich ein Heft, ein Buch, ein Band, ne, fast schon ein Roman, der eben Leute überzeugen könnte, die bisher halt nichts von Comics gehalten haben und sich gedacht haben, naja, da fliegt halt Batman von Dach zu Dach und verprügelt den Joker und mehr ist da nicht dahinter, ne?
Ja, ich finde es halt auch krass, weil wenn man bedenkt, wann es rauskam, es sich halt immer noch trotzdem. Und dabei spreche ich halt nicht nur über das Graphic Novel, sondern irgendwie auch von dem ganzen Konzept Watchmen und einfach die ganze Geschichte, die sich auch mit Alan Moore und Dave Gibbons Arbeit dahinter so verbirgt. Wie lange es sich auch schon so in der Wahrnehmung so der Comic-Fans hält, ne? Also das hast du auch nicht so oft, dass ein einzelnes Werk. Ein einziges Werk sich so lange auch in einer gewissen Wahrnehmung und mit so einem gewissen Respekt behandelt wird.
Ja, das ist aber bei Watchmen ganz ehrlich gesagt auch ganz einfach, weil ich meine, das war ja auch wirklich, wenn nicht die Story, dann auf jeden Fall die es losgetreten hat, dass man wirklich, wie Martin schon sagte, dass man Comics dann eher, dann nicht nur als Kindermedium angesehen hat oder als Kinderbeschäftigung.
Ja,
Das
das ist
war
richtig.
mal eine Geschichte, die angefangen hat, irgendwie dieses 0815 Schwarz-Weiß-Denken, Gut und Böse, mal ein bisschen zu vermischen, dass auch Grautöne dann plötzlich in die Geschichte mit eingebracht hat.
Ja.
Deswegen ist es halt wirklich so ernst zu nehmen.
Ist halt so ein zeitloses Konzept auch. Und
Ja.
warum ich auch sage, zeitlos ist halt einfach, das sehen wir auch in der Serie. Dass halt viele Themen, die tatsächlich das Graphic Novel behandelt hat, heutzutage immer noch übertragbar sind so. Und ja, cool. Also auf jeden Fall, falls wir hier Zuhörer haben, die noch nie Watchmen gelesen haben. Also, ich denke mal, Empfehlung ist fast schon untertrieben. Ihr müsst das unbedingt lesen, auf jeden Fall. Also, ganz, 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 ganz dicke, fette Empfehlung. Ich will nicht sagen, irgendwie Bildungslücke, aber ihr solltet das auf jeden Fall mal zumindest in der Hand gehalten haben und durchgeblättert haben, wenn ihr es nicht lesen wollt. Weil es ist was ganz Besonderes. Und, ja, wie der Martin auch gesagt hat, es ist irgendwie nicht umsonst ja zu einem der wichtigsten Romanwerke des 20. Jahrhunderts gewählt worden. Und ja, auf jeden Fall, Watchmen, holt es euch. Falls ihr es schon gelesen habt, dann teilt uns auch mit, was ihr von Watchmen haltet. Also, was hat Watchmen für einen Effekt auf euch gehabt als Comicleser? Wir freuen uns auf jeden Fall über Nachrichten und ja, wir sind gespannt auf euer Feedback. Aber jetzt kommen wir dann mal auch zu dem eigentlichen Grund, warum wir uns hier heute versammelt haben. Und zwar wollen wir über die Serie sprechen. Ja, also über die Serie gibt es einiges zu erzählen. Alleine schon die Schaffung der Serie hat einiges an interessanten Stories zu bieten. Ich versuche das vielleicht mal irgendwie zusammenzufassen, auf dem Blog zu veröffentlichen. Auf jeden Fall, halten wir das halt hier in dem Podcast erstmal so ein bisschen einfacher. Watchmen, eine Serie von HBO. Als ihr beide, also Stefan und Martin, zum ersten Mal davon gehört habt, dass Watchmen eine Serienadaption bekommt, ne? Was waren so eure ersten Gedanken, die ihr so gehegt habt? Martin?
Also ich bin ja wirklich riesengroßer Fan von der Graphic Novel und auch von dem Film. Also gerade im Director's Cut ist das für mich wirklich die beste Comic-Verfilmung aller Zeiten weiterhin. Und ich glaube, bei der ersten Nachricht dachte ich erstmal so, oh nee, weil ich auch einfach kein Fan davon bin, dass wirklich jeder Stoff in eine Serie verwandelt werden muss, ne? Also mittlerweile nervt mich das, ehrlich gesagt. Es war aber damals auch noch gar nicht bekannt, was es denn überhaupt sein soll. Nur meine erste Intention war eher so ein Oh nee, weil ich halt dachte, die wollen eins zu eins einfach das Comic nehmen und dann auf, keine Ahnung, 12 oder 24 Serienfolgen strecken. Dann wurde ja aber immer mehr bekannt, dass das wohl so nicht sein soll. Es wurde aber ein bisschen so ein Geheimnis draus gemacht, was es denn sein soll. Ich glaube, einmal ist das Wort ein Remix gefallen, was ja total
Ja.
komisch ist in dem Kontext. Ich war also zumindest gespannt einfach, weil ich klar das Universum liebe, und schon auch gespannt war, was HBO, ne, auch als einfach Qualitätssiegel dahinter, was die draus machen. War dann, wenn ich weitermachen würde mit dem ersten Teaser, ne, der dann ja kam, war ich tatsächlich immer noch nicht euphorisiert, weil dann dachte ich, hey Moment, jetzt machen sie keine 1:1-Adaption des Comics, aber auch irgendwie gefühlt etwas, was gar nichts mit dem Comic zu tun hat. Da war ich so ein bisschen irritiert im ersten Augenblick, weil keiner so der bekannten Figuren in den ersten bewegten Bildern auftauchte. Ja, vielleicht soweit erstmal.
Ja, der Teaser war aber auch ich fand, der war auch extrem still irgendwie so, ne? Also halt nicht jetzt irgendwie still vom Bass her oder von der Aufmerksamkeit her, sondern der Trailer an sich. Also was du da gesehen hast, wie er irgendwie geschnitten war, wie er inszeniert wurde, das war halt so kryptisch. Du hast halt einfach gar keine, also ich zumindest, also ich kann von meiner Wahrnehmung nur sprechen. Ich habe da irgendwie gar keinen Plan gehabt, was da wirklich auf mich zukommt, so.
Ja, was ja eigentlich auch
Ja.
cool sein kann, ne? Aber meine
Ja.
erste Intention war eher so, ich habe das dann auch irgendwie ein paar Leuten geschickt und die waren mal mehr, mal weniger begeistert und ich war so, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Ne? Erst mit dem zweiten Trailer, also so dem richtigen Trailer, hat es mich dann tatsächlich gehabt. Ne?
Da hat's so ein bisschen gezündet, ja, auf
Ja.
jeden Fall. Stefan, wie war's bei dir?
Ich war zuerst, wie es immer bei irgendwelchen Ankündigungen in Sachen Watchmen bin, extrem skeptisch. So, wie gesagt, wie ich schon sagte, damals beim Film war es so, als diese Before-Watchmen-Bände angekündigt wurden, war es genauso. Und so war es auch bei der Serie. Und ja, war halt dann, wie ich halt als Alan Moore-Fan bin, dann sowieso erstmal wieder mal am Schimpfen, was das soll. Ja, dann auch, wie gesagt, dann auch der erste Teaser war eigentlich wie bei Martin. Ich war generell skeptisch und der erste Teaser konnte mich auch nicht wirklich irgendwie beeindrucken. Was sich aber dann auch erst, also beim Trailer dann schon ein bisschen geändert hat. Und ich muss auch sagen, jetzt, als ich mir die ersten Folgen angeschaut habe, war ich immer noch etwas skeptisch. Aber es hat sich gebessert, auf jeden Fall.
Ja, also ich fand's so ähnlich. Also ich kann praktisch eigentlich nur das zusammenfassen, was ihr beide gerade gesagt habt. Ich wusste einfach nicht, was auf mich zukommt. Ich wollte noch mal kurz einen Bogen schlagen zurück zur ersten Erfahrung mit Watchmen, weil das Lustige ist. Ich hasse das, wenn ich das immer sagen muss, aber ich bin noch ein bisschen jünger und habe tatsächlich den Film vor dem Graphic Novel gesehen, tatsächlich, ne?
Ja keine Schande.
Ist ja keine Schande, aber die eigentliche Schande kommt noch, weil ich fand den Film total lame damals noch. Weil, ich muss sagen, und da will ich wieder darauf zurückgekommen, dass ich noch extrem jung war. Ich habe den Film einfach nicht verstanden. Das war das Ding. So, weil das Einzige, was ich von Zack Snyder oder irgendwie mit Zack Snyder so, ich sag mal, assoziiert habe, war 300, ne? Und 300 war damals zur damaligen Zeit Action-Bombaster. vom Feinsten auf jeden Fall, ne? Und dann kommt halt sowas wie Watchmen, der ja halt eher so, naja, anders erzählt ist als ein 300 jetzt, ne? Also wo du jetzt nicht
Ja.
irgendwelche Massenkriegsszenen da irgendwie in jeder Einstellung hast. Also Watchmen war halt schon komplett was anderes. Okay, optisch fand ich es halt schon cool. Ich mochte halt Zack Snyders Stil halt irgendwie schon immer. Und so seine typischen Stilmittel. Aber ich habe den Film auf jeden Fall nicht wirklich verstanden auch, ne? Also ich fand ihn nur extrem lang, ich fand ihn stellenweise ein bisschen langweilig. Das sind alles Sachen, für die ich mich heutzutage schäme. Ja, und irgendwann mal bin ich halt noch mehr ins Comic-Lesen halt eingetaucht und habe das Graphic Novel gelesen. Und deswegen auch meine Aussagen so von wegen, du brauchst so ein bisschen Vorlauf, um das Graphic Novel so zu schätzen, zu wissen, bla bla bla. Ist halt nur meine subjektive Meinung. Auf jeden Fall habe ich dann das Graphic Novel gelesen und war total geflasht. Also das Graphic Novel hat mich total abgeholt. Ich fand es unfassbar gut. Es war sehr lang, aber es hat mich halt streckenweise richtig, richtig abgeholt. Und nachdem ich das Graphic Novel gelesen habe und erst gecheckt habe, was für ein geniales Werk das eigentlich ist, habe ich dann die Verfilmung von Zack Snyder angeguckt. Und da habe ich erst gemerkt, wie genial das eigentlich ist. So, und so nochmal kurz, nochmal einen kurzen Blick zurück so mit meiner Watchmen-Story. Ja, auf jeden Fall die Serie. Ich habe den ersten Teaser im Zuge der San Diego Comic-Con dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Und kann mich da halt auf jeden Fall anschließen. Ja, also ich habe erstens nicht richtig geblickt, wofür es die Serie überhaupt geben soll, weil ich einfach nicht verstanden habe, was die da mir erzählen wollen, ne? So, das erste war halt auf jeden Fall okay. Die verfilmen das Graphic Novel nochmal, habe ich mir erst gedacht. Wozu denn überhaupt? Nummer zwei war okay, die machen einen Remix draus. Warum verfilmen die das überhaupt, wenn die sowieso einen Remix draus machen und komplett alles umändern? Und als dann immer mehr Informationen durchsickerte und dann erst klar gewesen oder klargestellt wurde, was die Serie überhaupt macht, okay, praktisch so eine kleine Fortsetzung, oder nicht nur eine kleine, aber eine Fortsetzung zum Graphic Novel, plus spielt einige Jahre später, dann habe ich erst gecheckt, dass es dann vielleicht doch ganz interessant sein könnte und da war auch meine Neugierde geweckt. So. Ja, jetzt habe ich wieder. Ich rede jedes Mal viel zu lang, Alter. Ganz ehrlich. Jedes Mal. Ich muss.
Du hast so eine schöne Stimme, wir hören dir alle gerne zu.
Ja, danke. Du bist der Erste, der das sagt. In meinem ganzen Leben. Ja, genau. Dann können wir aber auch gleich ins kalte Wasser springen. Und zwar, wir können so ein bisschen über die einzelnen Episoden sprechen, wie die einzelnen Episoden so auf euch gewirkt haben. Und danach, ja, genau. Wir werden dann auch noch die einzelnen Episoden ganz grob zusammenfassen, was da passiert. Ist auch gar nicht so einfach, aber wir versuchen es. Und danach können wir dann die einzelnen Episoden dann nochmal oder halt auf jeden Fall memorable Szenen, die euch im Gedächtnis geblieben sind, aus den einzelnen Episoden dann irgendwie nochmal rezitieren. Also, Episode 1 hat einen unfassbar langen Titel. Weiß das zufällig einer von euch?
Ja. It's summer and we're running out of ice.
Ja,
Im englischen
sehr schön,
Original.
sehr schön, ja. Gut, Episode 1, Pilot-Episode, hat auf jeden Fall eine sehr schwierige Aufgabe, weil auf jeden Fall ist eine erste Episode immer dafür da, auch gleich Zuschauer natürlich zu catchen und zweitens natürlich irgendwie klar zu machen, in welche Richtung es geht. Wir können ja aber auch erstmal so darüber sprechen, wie ihr die erste Episode aufgenommen habt. Also Martin, wie war das bei dir denn? Also wie waren so deine Gefühle während dem Schauen der ersten Episode oder nach dem Schauen?
Ich bin tatsächlich, nachdem dann dieser Trailer veröffentlicht wurde, habe ich mich null, null weiter mit der Materie beschäftigt. Ich habe nur gedacht, okay, der Trailer rockt. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken und dem Ganzen eine Chance geben. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig, ist es eigentlich eine Fortsetzung, ist es ein Prequel oder spielt es gleichzeitig? Also ich habe wirklich nichts dazu gelesen, außer die paar Bilder gesehen. Und bei der ersten Episode war ich komplett geflasht. Also ich saß wirklich da nach den ersten, keine Ahnung, 60 Minuten und dachte, okay, das wird mindestens mal die beste Serie des Jahres, wenn nicht aller Zeiten. Ne? Also das Fanboy-Herz ist halt echt sofort hochgeschlagen. Ich war total, ja, total begeistert über alles, was die da reingepackt haben. Dieses Worldbuilding, ja, wie sie quasi in 60 Minuten, ohne dass irgendein Darsteller dasteht und mir das 10 Minuten lang in einem Monolog erklären muss, mir diese Welt erklärt haben, in der wir uns da befinden und du immer mehr verstanden hast, wann spielt das, was ist in der Zwischenzeit passiert, was ist mit der Gesellschaft los, ne? Also das war, also ich fand das wirklich großartiges Storytelling, habe ich ganz, ganz lange nicht mehr auf so einem hohen Niveau und auch so einem anspruchsvollen Niveau vor allem gesehen. Das ist halt wirklich eine Serie, wo die erste Folge ganz klar macht, die hält den Zuschauer nicht für dumm. Ne? Du musst wirklich dranbleiben, deine Intelligenz wird gefordert. Du kriegst aber alle Infos, sogar Infos, von denen du gar nicht weißt, dass du sie bekommst, doch irgendwo andeutungsweise serviert. Ne? Manches macht dann erst mit Folge 2, 3, 4, 5, wann auch immer Sinn, aber es wird einem doch irgendwie alles gezeigt. Ne? Die Antworten liegen da. Ja, das waren so meine ersten Eindrücke. Ja.
Jo, Stefan, wie war's bei dir?
Ja. Der Martin hat jetzt eigentlich schon fast alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, aber so ungefähr war es bei mir auch. Okay, ich muss zugeben, wirklich bei der ersten Folge, da bin ich ziemlich, wie soll ich sagen, hinterhergehangen. Generell wegen, aber einfach wegen dem neuen Setting und wie soll ich sagen, die neue Geschichte, die da passiert. Weil ich meine, zum Beispiel die erste Folge startet ja mit diesen Tulsa Riots.
Ja.
Ich hab nicht verstanden, was die da von mir wollen und überhaupt, ob das jetzt eine wirklich eine fiktive Geschichte ist oder keine Ahnung was. Da musste ich auch erst ein bisschen nachlesen,
Ja,
um
krass,
richtig
gell?
zu kapieren.
Das
Ja,
war bei mir genauso.
und das fand ich auch dann das Krasse, wenn man sich das vorstellt, diese Anfangsszene, wie da dieser Rassenaufstand ist, dass das wirklich so passiert ist.
Ja.
Die Szene mit dem Flugzeug, die dann Dynamit auf irgendwelche Gebäude wirft, das ist wirklich so passiert damals in Amerika. Das ist auch sowas, was man sich mal erstmal
Ja,
vorstellen muss.
das ist ja das Krasse, ne? Weil das ist so ein historisches Event, was tatsächlich der amerikanische Staat versucht hat zu vertuschen.
Ja,
Das ist
ja.
halt mega heftig.
Ja,
Auf jeden
vielleicht kann
Fall.
man da gerade sagen, ne, also im Prinzip kann man es vorwegnehmen, das große Thema der Serie ist da tatsächlich Rassismus, ne? Und es wird in der ersten Szene, wie ihr gerade sagt, schon einem richtig ins Gesicht geschlagen. Und wie bei euch wusste ich auch nicht, dass das echt war. Ich dachte mir, okay, die haben da eine Geschichte erfunden, weil bei Watchmen weiß man ja auch nie genau, ist das alles geschichtlich so passiert oder ist es eine Variation der Geschichte. Und in dem Fall ist es halt echt. Und auch viele andere Dinge, die dann später folgen, wie wenn wir ganz kurz den Sprung zu Folge 2 machen, am Anfang diese Briefe, die diese deutschen Soldaten da quasi, ne, schreiben, um die schwarzen Soldaten auf ihre Seite zu ziehen. Das ist halt auch echt, ne? Das ist auch wirklich so passiert. Die haben da in diesen Briefen diesen schwarzen US-Soldaten, die Frankreich im Ersten Weltkrieg unterstützt haben, quasi in diesen Flyern weiß machen wollen, wie gut es schwarze Menschen in Deutschland haben und dass sie die Seiten wechseln sollen. Also richtig krasses Zeug kommt da, ne?
Ja, tatsächlich. Also es ist auch extrem mutig, tatsächlich sozusagen auch sowas zu erzählen mal.
Ja.
Weil, ja, Stefan, wolltest du noch was sagen, tatsächlich? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich habe dir jetzt einfach nur zugestimmt.
Achso, okay. Finde ich gut. Ja, also halt klassische erste Episode. Es ist aber auch schwierig, da irgendwie nochmal zusammenzufassen, was da passiert ist, weil ich gehe ja auch davon aus, dass die Zuhörer, die diesen. Ach verdammt, wir haben unsere Spoilerwarnung vergessen. Egal.
Nein.
Ja, egal. Aber ich gehe, also auf jeden Fall Entschuldigung, falls es Leute gibt, die diesen Podcast hören und die Serie noch nicht geschaut haben. Aber wir gehen halt davon aus, dass man die Serie schon geschaut haben sollte, um diesen Podcast anzuhören, weil Es ist halt verdammt schwer, nicht zu spoilern, weil das ist echt super schwierig. Und ja, auf jeden Fall Entschuldigung. Deswegen reiche ich jetzt, auch wenn es vielleicht eventuell ein bisschen zu spät sein könnte, die Spoilerwarnung nach. Tada! So. Ja, also ich muss halt tatsächlich sagen, so für eine erste Episode war das halt relativ ordentlich. Muss aber auch sagen, dass sie mich für eine HBO-Serie in der ersten Episode noch nicht so gecatcht hat, teilweise. Wie es halt frühere HBO-Folgen oder halt HBO-Piloten gemacht haben, wie damals Westworld oder auch Game of Thrones und Chernobyl. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass es alleine weil es halt Watchmen war, das hat mich so einfach gehalten, so, weil was ich halt ganz, ganz besonders finde an der Folge oder allgemein an der Serie, ist halt einfach das, was noch später folgte oder was du halt an der Serie noch so erlebt hast. Weil du hast dann halt einfach nach diesen Szenen in Tulsa, Oklahoma am Anfang, hast du halt einfach mal diesen krassen Zeitsprung so. Und den fand ich halt super krass. Einfach weil du da praktisch dann Watchmen oder halt einfach das Konzept Watchmen, weil ich meine, das Graphic Novel hat ja auch in den 80ern gespielt. Und du hattest halt einfach das Konzept dann auf einmal in die mehr oder weniger Jetztzeit verfrachtet bekommen. Und das fand ich dann plötzlich voll interessant. Und was mich so richtig irritiert hat, war, dass ein, das stellt sich natürlich heraus, dass dann ein Mitglied der 7. Kavallerie, der 7th Cavalry, also einer White Supremacy Group, Hip-Hop gehört hat im Auto. Das hat mich voll irritiert, ey. Ja, ich achte halt auf solche komischen Dinge.
Ja, das war ja auch cool inszeniert, ne? Weil eigentlich ist man genau von der entgegengesetzten oder wie sagt man, eigentlich von der anderen Konstellation ausgegangen bei dieser Kontrolle, ne? Dass quasi
Ja,
jetzt der böse Cop quasi ums Eck
der
kommt, so.
afroamerikanische Cop
Genau,
hält
ja.
den weißen Autofahrer an.
Genau, und der ist auch noch
Genau.
maskiert, ne? Der Cop.
Genau.
Ja.
Das ist ja
Ja, genau.
generell ein großes Thema in der Sache, ne? Dieses Maskending, und wofür Masken stehen, weil man kann das ja immer so und so auslegen, ne? Die einen benutzen Masken, quasi, um sich selber zu schützen und ihre Identität, so wie es viele der Polizisten tun. Man benutzt Masken aber auch, weil man eben nicht erkannt werden möchte, weil man halt Verbrechen begeht, ne? Und damit spielt die erste Folge schon extrem gut. Dass sowohl die Guten wie auch die Bösen und alle mittendrin aus unterschiedlichen Gründen sich eben maskieren, ne?
Ja, dann könnte ich ja tatsächlich mal, oder wir können zusammen tatsächlich mal versuchen zu erklären, um was da wirklich Sache ist. Also es geht eigentlich darum, es gab ein gewisses Event, das heißt, ich glaube, das hieß The White Night oder sowas, die weiße Nacht.
Genau. Ja.
Genau, in dieser Nacht wurden dann halt 40 Polizisten gezielt von einer weißen Supremacy Group, die sich die 7. Kavallerie nennt und dann auch noch Rorschach anbetet, oder halt Rorschach so als geistiges Vorbild nimmt. Die wurden dann, also die Polizisten wurden dann gezielt von dieser Vereinigung halt angegriffen. Also die Leute sind halt tatsächlich in dieser weißen Nacht haben sich organisiert, sind dann in 40 verschiedene Häuser gegangen, wo diese Polizisten leben und haben die gezielt angegriffen, natürlich mit Mordabsicht. Und nach diesem Event hat sich die Polizei dazu entschlossen, sich zu maskieren. Und nicht nur das, neben der Maskierung haben die Polizisten dann auch Codenamen bekommen, unter dem sie halt agieren. Und
Genau, also.
ja, so beginnt auch quasi die Serie. Es geht halt einfach darum, ein schwarzer oder halt ein US-amerikanischer Cop versucht einen Weißen im Auto anzuhalten. Und es stellt sich dann heraus, dass der Weiße im Auto ein Mitglied der Kavallerie, also der Polizist findet das oder merkt das halt irgendwie, dass das ein Mitglied dieser White Supremacy Group ist, versucht ihn dann halt dingfest zu machen, wird aber davor dann von dem anderen erschossen. Und so kommt halt sozusagen der ganze Stein ins Rollen.
Ja.
Heftig auf jeden Fall. Ja, also ich muss halt
Auf
sagen,
jeden
so für eine erste Episode war es halt auf jeden Fall eine krasse und geile Einführung in die Serie, in die Materie. Mir war da halt noch nicht so ganz klar, das kommt natürlich später. Mir war natürlich nicht so ganz klar, inwiefern das halt mit dem Original Watchmen so zusammenhängt. Doch dann hat es angefangen, Tintenfische zu regnen.
Genau. Ja, und spätestens dann merkt man, dass es wirklich eine Fortsetzung vom Comic und nicht vom Film ist, ne? Weil
Ja,
die sich ja
auf jeden
gerade im Ende
Fall.
unterscheiden.
Ja,
Genau.
genau. Ich will auf jeden Fall nicht so sehr darauf eingehen, was am Ende des Graphic Novels passiert oder was am Ende des Films passiert. Auf jeden Fall hat da ein ganz großes, riesiges Tentakelwesen mit zu tun und im Film halt eben nicht. Und
Genau.
das ist halt auch der Grund, warum man auf jeden Fall, oder das ist halt so die letzte Bestätigung, dass es halt praktisch eine Weitererzählung des Graphic Novels ist. Mehr will ich nicht sagen. Auf jeden Fall war es total weird.
Ich fand es auch extrem komisch, dass das halt wirklich anscheinend für jeden völlig normal
Ja, es war komplett random, ne?
war. Ja. Mal kurz dann den Scheibenwischer angemacht und weiter geht's. So, fertig.
Ja, da saß ich aber auch echt davor und habe mir gesagt, ist das jetzt deren Ernst? Das ist jetzt die Bestätigung, dass das Sequel zum Graphic Novel ist und nicht zum Film? Das? Also ich war so irritiert, aber geil. Also es war auch sehr, sehr geil. Also allgemein hat man, dazu kommen wir auf jeden Fall noch später, aber auf jeden Fall hat man sehr viel Symbolik auch in
Ja.
der ganzen Serie verstreut. Bevor ich jetzt weiter irgendwie vorbreche, will ich halt natürlich irgendwie so ein bisschen drauf eingehen, um wen geht es denn überhaupt in der Serie? Also wir haben natürlich eine Hauptprotagonistin, die wollen wir auch nochmal kurz vorstellen. Traut sich das jemand von euch?
Mir fällt jetzt nur gerade der richtige Name der Dame nicht ein. Ich weiß halt, seine Polizistin, die mit dem Codenamen Sister Night arbeitet. Ja, ich.
Angela Abar
Hat.
heißt sie.
Genau, die Angela Abar war es, genau. Und bei der sieht man gleich in ihrer Einführungsszene, dass sie sich, da spricht sie vor einer Schulklasse und gibt sich als Bäckerin aus. Ja. Und erzählt den Kindern halt über ihre Erfahrungen als Bäckerin. Aber kurz danach erfährt man natürlich, dass sie halt in Wirklichkeit besagte Sister Night ist und ja, als diese Verbrechen bekämpft. In einem Nonnenkostüm, in einem abgeleiteten Nonnenkostüm, sage ich jetzt
Ja,
mal.
sehr schön gesagt. Ja, genau.
Ja, wobei sie ja für. Also für alle Menschen drumherum, ne, behauptet sie ja, dass sie keine Polizistin mehr ist. Sie erzählt ja auch, dass
Genau.
sie eines der Opfer in dieser White Night waren, ne, also einer der Polizisten, die quasi da einem Attentat zum Opfer gefallen sind, und seitdem arbeitet sie nicht mehr als Polizistin. Das ist ja quasi ihre offizielle Geschichte, auch die sie ihren Kindern erzählt, ne, und dafür hält sie diese Geschichte mit der Bäckerei aufrecht, die sie da bald eröffnen wird.
Ja, das ist auf jeden Fall noch krass. Also, das wird auf jeden Fall noch nachher folgen, nachdem wir die zweite und dritte Folge nochmal kurz abgehandelt haben. Aber einfach dieses Konzept halt einfach, dass dann irgendwie die ganzen Polizisten irgendwie nur noch verdeckt arbeiten, maskiert sind, Codenamen haben. Das hat halt echt dieses Vigilantentum halt schon fast schon so an sich, ne? Ja, gut, dann kommen wir mal zu Folge 2, die auch einen sehr interessanten Titel hat. Stefan, hast du auch den zweiten Titel parat?
Macho Feats of Comanche Horsemanship.
Alter, das ist doch krass, ne? Also,
Da habe ich auch gleich eine Geschichte dazu.
du hast eine Geschichte dazu.
Und
Dann schieß mal los.
ja, und zwar ist das nämlich, ist der Name einfach nur eine Abwandlung eines Bildes oder eines Bildtitels, das man auch mal in der Folge sieht. Und zwar heißt das Bild Comanche Feats of Martial Horsemanship. Das ist eine bestimmte Reittechnik, die die Comanche-Indianer früher benutzt haben, indem sie sich irgendwie während sie reiten, wie soll ich sagen, an die Seite des Pferdes hangeln und das Pferd so quasi als Schutzschild benutzen. Und das Bild sieht man auch später in der Szene, wenn der Chief irgendwie das Haus verlässt, sieht man das Bild dann, das hängt in seinem Haus.
Okay, krass, krass. Nice. Ja, zweite Folge. Was waren denn so eure Erwartungen, nachdem ihr die erste Folge gesehen habt und jetzt die zweite Folge gerade über euren Bildschirm am Flimmern war? Martin?
Ja, puh, schwierig, ne, weil wir im Endeffekt die erste Folge endet ja mit einem Cliffhanger, ne, den wir jetzt gerade auch nicht erwähnt haben. Aber das war natürlich dann so die Erwartungshaltung, die man für Folge 2 hatte, so zu erfahren, wie konnte es denn dazu kommen, was da am Ende der ersten Folge passiert.
Du kannst es ruhig sagen, also ist auch nicht
Okay,
so schlimm.
also im Prinzip ist es ja so, dass die Angela Abar, die heimlich weiterhin als Polizistin arbeitet, die ist halt befreundet mit dem Chef der Polizei, ist es ja, glaube ich, ne, der Crawford. Mit dem verbringt sie dann gegen Ende der Folge irgendwie noch einen Abend, also ihre Familie und seine Familie. Und nachdem sie sich trennen, kommt es dazu, dass der Crawford eben nochmal angerufen wird und das Haus verlässt. Und die Folge endet mehr oder weniger damit, dass die Angela auch angerufen wird und dann zu einem bestimmten Ort gelotst wird, wo sie dann eben den Crawford tot an einem Baum hängen sieht. Und damit endet eben die erste Folge mehr oder weniger. Es kommt aber eben noch ein anderer Charakter vor, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben. Ein alter Mann in einem Rollstuhl, der zuvor in der ersten Folge mehrmals vorkam und auch vor Angelas Bäckerei stand und sie mal angequatscht hat. Und der steht dann da quasi auch neben diesem Baum. Und ja, ich weiß gar nicht, ob er das da schon behauptet oder am Anfang der zweiten Folge, dass er eben den Crawford erhängt hat.
Doch, das behauptet er da. Sie verhört ihn ja dann, glaubt ihn aber nicht.
Ja, genau, weil er eben im Rollstuhl sitzt, ne? Also quasi so endet ja die Folge. Das heißt, die Erwartungshaltung an die zweite Folge ist natürlich zu erfahren, warum musste dieser Crawford sterben? Hatte er Dreck am Stecken? Oder hat eben dieser alte Mann im Rollstuhl eher Dreck am Stecken? Damit geht man da so ein bisschen rein, ne?
Ich hatte aber schon immer, also ich will jetzt nicht sagen, ich wusste es, aber ich hatte schon immer irgendwie auch, wahrscheinlich geht es euch auch so, weil ich habe irgendwie schon immer gecheckt, dass der alte Mann im Rollstuhl, ich glaube Will hieß der, so der Junge war aus diesem Flashback.
Ja, ja,
Tatsächlich.
ja.
Das habe ich irgendwie gleich aufgenommen, so.
Ja, genau. Es hat von der Jahreszahl halt auch Sinn gemacht, ne? Das so vom Alter her.
Genau. Und man hat das ja auch gesehen, weil du hattest am gerade was ihr dann vorhin erzählt habt, ne, mit den Briefen, um farbige Soldaten damals im Krieg halt dann auf die Seite zu ziehen. Du siehst das ja als Flashback am Anfang dieser Folge. Und der Vater von diesem Will hat ja ebenso einen Brief erhalten von den Deutschen, wo die dann sagen, ey, bei uns im Land werden die Farbigen gut behandelt. Und dann später, wo dann die Szene dann wieder in die Gegenwart oder halt in die Zukunft der Serie dann halt wieder zurückgesetzt worden ist, siehst du ja diesen Will eben mit diesem Brief in den Händen, den sein Vater damals erhalten hat. Und ja, das war halt so praktisch so die Bestätigung, okay, das ist halt der Junge aus dem Flashback. Fand ich super interessant auch. Ja, also ich muss sagen, so die zweite Folge war tatsächlich so die Folge, die mich richtig gehuckt hat. Ja, also ich fand die erste Folge noch so richtig, mehr oder weniger noch so ganz nett. Auch wenn sie total cool war. Aber die zweite Folge, muss ich sagen, ja, das war so meine Folge. Also das war auch so endlich mal so. Das ging so ein bisschen voran, fand ich. Und deswegen Folge Nummer 2. Ich habe den Titel schon vergessen, brauchen wir auch nicht wiederholen. War auch super cool. Ja, auch so ein paar Sachen, die da so passiert sind, ne? Dass halt die Angela praktisch in dem Haus von ihrem Vorgesetzten, der erhängt worden ist, Ku Klux Klan Kutten findet oder eine Ku Klux Klan Kutte zum Beispiel, was halt auch so ein WTF-Moment war, dass, Ja, da passiert so abgefahrenes Zeug halt einfach. So,
Ja, auf jeden
vor allem
Fall.
zum Schluss. Vor allem zum Schluss, ne? Weil da taucht eine Figur auf, die finde ich halt einfach nur noch abgespaced. Gespielt von Jeremy Irons. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also da war ich richtig. Also da war ich richtig mit Fragezeichen in den Fragezeichen, aber auch irgendwie so fasziniert war ich halt auf jeden Fall davon. Also am Ende der zweiten Staffel taucht halt eine Figur auf, die, also es ist ein edler Herr, er lebt halt, sag ich mal, in einem feinen Anwesen und hat halt mehrere Butler, und ist nicht wirklich nett zu denen, um das mal so
Nicht.
diplomatisch auszudrücken. Und wer diese Person ist, erfahrt ihr in der dritten Folge.
Dun,
Tatsächlich,
dun, dun.
genau. Aber abschließend zur zweiten Folge muss ich sagen, war eine sehr, sehr coole Folge. Ja, da passiert einfach so viel abgefahrenes Zeug. Wir können nicht auf alles so wirklich einzeln eingehen. Aber ich denke mal, im Laufe unserer Podcast-Reihe werden wir dann wahrscheinlich noch irgendwelche Kreise schließen können, auf jeden Fall. So. Habt ihr noch Abschlussgedanken zu Folge 2? Ansonsten machen wir weiter.
Ehrlich gesagt, nö, da ist wirklich so viel passiert, das wird jetzt den Rahmen sprengen, sich darüber über
Absolut.
alles zu unterhalten, denke ich.
Absolut. Ja gut, dann gehen wir weiter zu Folge 3, dessen Titel auch der Stefan wieder hier für uns parat hat.
Ja, She was killed by Space
Das ist doch ein schöner Titel.
Jump.
Okay, also, ich muss sagen, um jetzt halt mal gleich den Anfang zu machen, um auf jeden Fall auch schon mal gleich mal mit dem fetten Hammer draufzuschlagen, ist auf jeden Fall, wir bekommen es mit zwei Original Watchmen-Charakteren in der Folge zu tun. Beziehungsweise der ältere Herr, den wir gerade eben genannt haben, der in der zweiten Folge aufgetaucht ist und nicht besonders nett zu seinem Butler ist, der wird sich auf jeden Fall noch outen, aber es wird noch eine sehr, sehr coole tatsächlich Figur noch in der Folge gleich eingeführt. Und zwar, man weiß gleich, wer es ist. Will das jemand den Zuschauern mitteilen? Oder der Zuschauer weiß es schon, aber will das nochmal jemand bestätigen, wen ich meine?
Ja, also wir kriegen gleich am Anfang die Lori Blake eben zu sehen, die ehemalige Silk Spectre, die mittlerweile fürs FBI arbeitet und quasi irgendwie eine Einheit leitet oder in einer Einheit arbeitet, die sich darauf spezialisiert hat, maskierte Helden oder Vigilantes eben einzubuchten. Und die wird am Anfang der Folge dann quasi von diesem Senator Keen, der da in Tulsa der Senator ist und der ja damals eigentlich dieses Gesetz erlassen hat, dass sich Cops maskieren können, der wird eben, der bittet sie, dass sie sich des Mordes an Crawford annimmt. Ja, und daraufhin reist sie eben nach Tulsa und beginnt da ihre, ja, Recherchearbeit.
Ja, genau. Also Silk Spectre ist hier auf jeden Fall am Start. Also das ist schon mal sehr, sehr schön, weil du hast halt endlich diese Brücke zu den Original Watchmen jetzt so ein bisschen bekommen, ne? Gut, du konntest halt nach dem Ende von was laber ich? Folge 2 schon mal so die Vermutung ausstellen, wer der ältere Mann in dem Anwesen sein könnte. Wenn du dich ein bisschen mehr mit Watchmen befasst hast, dann wusstest du natürlich sofort, was Sache ist. Oder wenn du einfach ein sehr guter Inspektor bist und IMDb und was weiß ich was schon davor durchforstet hast, dann war die Sache natürlich auch klar. Aber es war cool. Also war schön, war cool auf jeden Fall schon mal so die Brücke zu den Original Watchmen geschlagen zu bekommen durch eine Figur. Und ja, ich muss halt auch sagen, das war auch eine. Ich wiederhole mich zwar, aber das war halt auch eine sehr, sehr interessante Folge, muss ich sagen. Ja, da sind einfach so richtig verrückte Sachen passiert. Man hat ja zum Beispiel auch am Anfang von der Folge eben dieser Agent Laurie Blake in dieser Zelle da sitzen. Sie erzählt dann halt praktisch so eine kleine Analogie oder eine so kleine Metapher. Erst zum Schluss der Folge, also mir ist das erst so zum Schluss der Folge so erst aufgefallen, wem sie das überhaupt erzählt oder wem sie das überhaupt schickt. Und ja, das war halt auch so eine richtig cooler Fanservice, aber das war halt Fanservice, der halt dem Plot dienlich ist und nicht irgendwie reingesetzt wurde, damit halt ein paar Watchmen-Fans mal so ein bisschen ausrasten können. Ja, also genau, Agent Laurie Blake, Silk Spectre taucht halt auf jeden Fall in der Folge auf. Wir haben dann halt natürlich noch dann den älteren Herrn, den wir vorhin
Genau.
erwähnt haben. Da darf der Stefan
Und
gerne
es
sagen, wer das ist.
ja, niemand anderes als der klügste Mensch der Welt, Adrian White alias Ozymandias.
Ja. Also man muss halt auf jeden Fall sagen, dass ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, aber wie viele Jahre sind das auf jeden Fall zwischen dem Ende des Graphic Novels und der Serie? Jetzt 35 Jahre, 40 Jahre,
Ja, über 30, ne?
über 30 Jahre. Ich sag mal so, ich glaube, dass ihm die ganze Zeit zwischen dem Ende des Graphic Novels und halt eben den Anfang der Serie nicht ganz gut getan hat für seine Psyche. Er ist halt, ja gut, Ozymandias war, na klar, wer gelesen hat oder wer den Film von Zack Snyder gesehen hat, der weiß, dass die Figur nicht ganz koscher ist. Aber was das für Ausmaße nehmen kann, das sieht man halt in der Serie. So. Ja, ich wollte halt auf jeden Fall nochmal sagen, ich fand es halt total spannend, auf jeden Fall diese zwei Figuren zu sehen. Ich habe schon ein bisschen Gänsehaut bekommen, ne, als Jeremy Irons oder halt der ältere Adrian White so sein klassisches Kostüm dann auf jeden Fall mal dann anhatte. Da hatte ich schon auf jeden Fall ziemliche Gänsehaut, muss ich sagen. Ich fand das irgendwie cool. Ich fand es halt auch echt interessant, wie zynisch halt auch Silk Spectre geworden ist, ne? Vor allem, also halt Laurie Blake halt auch geworden ist. Vor allem nachdem man halt auch den Comic gelesen hat und halt die Verfilmung gesehen hat, ja. Und ja, super cool. So.
Ja.
Hast du noch was zu sagen? Hat jemand noch Abschlussgedanken zu der Folge 3?
Ja, und zwar, dass da wird ja noch ein anderes Mitglied der Watchmen, obwohl es ja keine Watchmen gibt, sondern der Crime Busters, noch ein bisschen
Oh
angeteased.
yeah. Darauf habe
Und
ich
zwar
gehofft.
als die Laurie Blake mit dem Keen irgendwie da sitzt und sie sich darüber unterhalten, ob sie, dass sie jetzt da diesen Fall in diesem Fall ermittelt, verspricht er ihr, dass, wenn es alles gut läuft, dass ihre Eule aus dem Käfig entlassen werden könnte. Auf welche Eule wird da wohl angesprochen? Man weiß es nicht.
Ja.
Ja, das fand ich persönlich sehr cool. Das war, wie gesagt, in der ganzen Serie sind so viele kleine Fanservice-Sachen, die ich richtig cool fand.
Ja. Ja, ich fand halt
Ich meine,
für so einen Nebensatz oder halt für so eine kleine Aussage war das halt schon extrem große Wirkung auf jeden Fall. So.
ja, auf
Weil
jeden Fall.
er sagt zur Eule und du da ich. Weißt du, so irgendjemand, der das Graphic Novel vielleicht nicht kennt oder den Film noch nicht gesehen hat, der wird sich halt denken, okay, ja, wahrscheinlich irgend so eine Standard Codewort-mäßige Unterhaltung zwischen irgendwelchen Agenten und Bundesarbeitern oder so. Aber wenn du dich halt damit auskennst, da war natürlich klar, ja, geil und so. Und das fand ich ja auch total cool. Kommen wir mal zu den denkwürdigen Sachen. Also gibt es irgendwelches Besonderes, was ihr irgendwie in der Serie registriert habt, worüber ihr unbedingt reden wollt, was ihr unbedingt erwähnt haben möchtet?
ich hätte da gleich mal eine Kleinigkeit.
Du
Und
hättest eine Kleinigkeit.
ja, ich zum Beispiel oder zum Thema der siebten Kavallerie fand ich extrem lustig, da habe ich auch mal nachgelesen. Die siebte Kavallerie war oder gibt es heutzutage auch noch, war ein Regiment der amerikanischen Armee und war halt im 19. Jahrhundert ziemlich, hat so seine Hochzeit gehabt und ist da eigentlich bekannt, es wird auch in der Serie erwähnt, dass da, dass sie die Schlacht am Little Big Horn, dass sie da vernichtend geschlagen wurden. Was ich jetzt so denkwürdig daran finde, ist, dass die 7. Kavallerie damals eine Zeit lang auch in Amerika eine Art Polizeitruppe war und dafür unter anderem dafür zuständig war, Mitglieder des Ku Klux Klan irgendwie festzusetzen. Das fand ich halt ein bisschen lustig ironisch, dass eigentlich, dass die früher Jagd auf Ku Klux Klan-Mitglieder gemacht haben und dann in der Serie sind sie heute selber irgendwelche White Supremacist-Idioten.
Ja, das ist schön gesagt, auf jeden Fall. Ja, allgemein das Ganze, ne? Also, das haben wir ja vorher schon so ein bisschen angesprochen gehabt, dass halt von wegen, wie die Cops sich halt maskieren, sich irgendwelche Codenamen geben, das hat halt extrem eigentlich fast schon was von Vigilantentum, so. Obwohl sie noch fürs Gesetz arbeiten. Aber alleine wie diese Angela, ne, tagsüber Bäckerin ist, nachts sich dann verkleidet, rausgeht, um irgendwelchen Schurken dingfest zu machen. Das hat halt, es spielt halt extrem mit dieser Idee halt auf jeden Fall, so Vigilantentum. Und ich finde es halt auch extrem interessant, wie diese Laurie Blake halt auch irgendwann mal die Frage stellt, wo ist denn überhaupt noch die Grenze jetzt so zwischen Cop und ja, Vigilantes so. Und das fand ich halt extrem spannend. Und was ich halt auch extrem spannend finde, ist halt einfach so dieses Konzept, dass Helden oder das, was sie oder was Helden verkörpern, auch zweckentfremdet werden können. Weil wenn du dir überlegst, so die 7. Kavallerie ja, die verehrt sozusagen Rorschach oder hat halt Rorschach so als geistiges Vorbild irgendwie. Dass sie halt praktisch dann Rorschach nehmen, der ja absolut einer der Guten ist, ja, also er geht mit rabiaten Mitteln vor, ist aber einer der Guten und war sogar derjenige, der so ein bisschen den Plot des Watchmen Graphic Novels so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, dass sein Kult sozusagen, weißt du, so sein Heldenkult und das, für was er steht und sein Vigilantentum so ein bisschen zweckentfremdet wird von irgendwelchen Vollidioten, um ihre Agenda und ihre Gewalttaten so ein bisschen ich sag mal, zu legitimieren. Das fand ich total interessant. So, und das finde ich auch total interessant, weil das auch gar nicht so unrealistisch
Nö,
ist, meiner Meinung
ist ja
nach.
aber, wenn ich jetzt so sagen darf, also mich hat es ein bisschen erinnert damals beim Dritten Reich, wie Hitler oder Hitlers Schergen irgendwie ja auch die Ideologie von Nietzsche mit der Idee des Übermenschen einfach pervertiert haben.
Ja,
Da redet
genau.
Nietzsche redet ja davon einfach von einem Menschen, der so weit entwickelt ist, dass er halt irgendwelche Gesetze nicht mehr braucht und dass er halt einfach, wie gesagt, die Krone der Schöpfung ist. Und die Nazis haben das natürlich gleich pervertiert, indem sie sich dann für ihre komische, eklige, arische Rassenlehre irgendwie so ausgesprochen haben.
Ja, genau. Das ist etwas, was gar nicht so weit weg ist, um ja, auch mal so, ich sag mal, aktuelleres und vielleicht auch so ein bisschen nerdigeres Beispiel zu nennen. Wenn du dir halt immer wieder so Kommentare durchliest von irgendwelchen Comic-Fans, ne, also ich meine, wie oft kommt das vor, dass es irgendwelche Thanos-Befürworter gibt, ne? Wie oft kommt es irgendwie vor, dass Leute sich irgendwie einen echten Punisher wünschen, der dann irgendwie für Recht und Ordnung in der Heimatstadt sorgt, ne? Und wenn du das halt liest, dann finde ich halt eben diese Zweckentfremdung von Helden und deren Motive auch gar nicht so weit weg von der Realität. Und das ist halt etwas, was schon ein bisschen Angst macht, aber was ich halt unfassbar gut finde, dass die Serie das aufgreift. Plus vielen anderen Dingen natürlich.
Auf jeden Fall.
Ja, uns fehlt ja auch einfach
Ja.
die Info, ne, was quasi nachdem Rorschachs Tagebuch veröffentlicht wurde, was danach damit passiert ist. Ne? Ist es überhaupt in seiner
Ja.
ursprünglichen Form veröffentlicht worden, zensiert, verändert und was eben diese Faschos daraus dann gemacht haben oder wie sie es interpretiert haben? Nee, das alles fehlt uns ja noch in den ersten drei Folgen, diese Info. Bleibt abzuwarten, ob das noch so ein bisschen erklärt wird. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde halt auch nochmal, um die Brücke zu schlagen, zurück zu den Cops, ne? Also ich fand jetzt zum Beispiel auch diese eine Maske von diesem einen Kollegen von der Angela, diese Spiegelmaske.
Ja, Looking Glass.
Hatte diese Looking Glass, ja. Also die, das war ja auch extrem Rorschach-like, wie er vorgegangen ist, meiner Meinung nach. Na, wo er in der ersten Folge diesen einen Typen da irgendwie, der verdächtigt ist, einer der Sympathisanten von der 7. Kavallerie zu sein, wie er den verhört, falls ihr euch dran erinnern könnt. Da sitzen die ja in diesem Raum mit diesen Bildschirmen und er macht ja mehr oder weniger so einen Rorschach-Test mit ihm, ne? Also er
Genau.
blendet ja diese verschiedenen Clips und Bilder ein und je mehr stellt er ihn dann Fragen und wiederholt dann immer wieder diese eine Frage, ob er halt dann doch irgendwie ein Sympathisant ist halt von dieser White Supremacy Group. Und das fand ich halt total interessant. Also, und ja, also auch immer wieder die Frage, wann ist man noch irgendwie Cop? Wann, also, wann ist man noch Cop? Also, wie gesagt, also, wann ist man noch mal Cop? Wann ist man Vigilante? Also, ich finde halt gerade, dass die Serie so mit Graustufen arbeitet, finde ich halt extrem interessant.
Ja.
Und dass praktisch die Serie ja auch die Frage stellt, wie viel dürfen Polizisten eigentlich noch? Und ich meine, und inwiefern Menschen auch durch Masken verändert werden. Das finde ich halt total interessant.
Das deckt sich ja auch mit der Anonymität im Internet, ne, weil du es vorhin davon hattest. Das sind ja unsere Masken, so ein bisschen. Und dann
Ja.
zeigen wir entweder unser wahres Gesicht oder ein Gesicht von jemandem, der wir gerne wären. Und damit spielt die Serie halt. Ja.
Ja, finde ich auf jeden Fall echt interessant so. Ist euch noch irgendwas aufgefallen, über was ihr unbedingt reden wollt?
Ach, eigentlich so vieles generell. Aber was am meisten? In der zweiten Folge diese Doku-Show, die man sieht. America's Real Heroes, glaube ich, hieß es.
American Hero
Heroes. Nee,
Story.
American, genau. Und da fängt bei einer Doku über den Hooded Justice an. Fand ich einerseits richtig lustig und cool. Andererseits fand ich die dargezeigte der Gewaltgrad fand ich ein bisschen übertrieben. Aber ist vielleicht auch nur meine Meinung. Aber muss ich ehrlich sagen, ich fand die Gewalt damals beim Watchmen-Film auch ein bisschen zu viel.
Ja, ich glaube, das passt ganz gut, fand ich, weil das ist, glaube ich, einfach Trash-TV. Ne? Dieser eine Agent, der mit der Lori da nach Tulsa reist, der sagt ja, glaube ich, auch mal in einem Nebensatz, dass das alles sowieso nicht akkurat ist, was die da in dieser Serie erzählen. Daher glaube ich, so ist es ein bisschen gemeint, ne? Als wäre es halt
So,
Trash.
ja, so, ja, so habe ich es mir dann auch gedacht, auf jeden Fall.
Ja.
Richtiger Comic-Fan.
Ja, schon. Aber er
Ja.
will kein Autogramm.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, also auf jeden Fall sind einige Dinge, die passiert sind, und einige Dinge, die halt in der Serie so bisschen behandelt werden, die sehr, sehr vielschichtig sind, die meiner Meinung nach auch brandaktuell sind. Also gerade auch diese, ich sag mal, alleine die erste Szene, über die wir halt kurz gesprochen haben, dass halt der dunkelhäutige Cop den weißen Autofahrer halt so profilt, ne? Das ist halt schon extreme Ansage so an die heutige Zeit. Und oder gerade was halt in Amerika halt einfach abgeht, ne, so mit Rassismus wieder und mit Polizeigewalt. Das hast du alles in der Serie drin.
Ja, auf jeden
Ja,
Fall.
also was super
Also.
interessant ist, auch die Welt, die ja kreiert wird, wo du immer nur so häppchenweise Infos bekommst, weil die Serie spielt ja offensichtlich zu unserer jetzigen Zeit, aber in einer Parallelwelt so ein bisschen. Die haben ja zum Beispiel keine Handys, kein Internet, ne? Also die Technik ist nicht auf dem Stand, auf dem wir sie kennen, was glaube ich auch so ein bisschen mit Dr. Manhattan zusammenhängt, weil er hat ja auch maßgeblich die Technik mitentwickelt und nachdem er da quasi verbannt wurde oder auf den Mars geflüchtet ist, hat man glaube ich das Ganze dann eingestampft, ne, sodass die zwar einen Pager haben, aber trotzdem technisch nicht so weit sind wie wir. Und ähnlich wie in der Graphic Novel, wo du ja manchmal einfach nur in den Panels am Bildrand irgendwelche Infos in irgendwelchen Zeitungen oder in Schaufenstern gesehen hast, kriegst du das in der Serie auch ständig halt hingeworfen, ne? So Infos, dass Vietnam jetzt ein US-Staat ist, ne? Die Cops dürfen eigentlich keine Waffen tragen, es sei denn, sie
Stimmt,
lassen
ja.
sich vorher die Waffe quasi freigeben von der Zentrale und
Genau.
so. Diese ganzen Häppchen sind halt mega, mega interessant, wenn man
Auf
aufmerksam
jeden
ist, ne?
Fall. Ja, super. Ja. Gut, dass du es noch sagst. Gerade das mit Vietnam, das hat mich voll irritiert erst. Aber das macht ja auch total Sinn, so nachdem man auch da das Comic kennt oder den Film gesehen hat, ne? Und ja, krass, auf jeden Fall. Ist halt so eine Alternate History, so auf jeden Fall.
Ja.
Ich meine, Richard Nixon war ja auch im Comic in seiner irgendwie fünften Amtszeit als Präsident oder so, soviel ich weiß.
Ja.
Und Robert
Ja.
Redford ist der Präsident
Ja.
in der Serie. Das
Ja. Und das ist halt auch ganz spannend. Das fällt auch nur in einem Satz. Diese Red Foundations nennen die das im Original. Ne, das sind ja quasi nichts
genau.
anderes als Reparations. Das heißt, es gibt in dieser Welt, in den USA, tatsächlich Reparationszahlungen an die schwarze Bevölkerung, die damals unter diesem Massaker in Tulsa gelitten hat, ne, sage ich mal in Anführungszeichen. Das ist ja was, was in der US, in den USA tatsächlich schon seit Jahren und Jahrzehnten wirklich gefordert wird, ne, für die ganzen Sklaven, die über 250 Jahre lang so behandelt wurden, dass die eigentlich oder deren Nachfahren Reparationszahlungen bekommen sollten. Und in dieser Welt ist das jetzt so, ne?
Ja, also das ist schon krass, was die da so für Themen aufstoßen, die. Aber ich glaube, dafür ist das auch irgendwie. Das ist halt auch irgendwie so Watchmen-typisch, ne? Weil der, ich meine, das Graphic Novel, das Quellmaterial war halt schon extrem, ja, ich sag mal, kritisch gegenüber geschichtlichen und politischen Dingen seiner Zeit gewesen. Also es wäre ja praktisch dann auch nicht Watchmen, wenn es jetzt auch in dieser Fortsetzung nicht so weitergemacht werden würde.
Ja, absolut.
Ja, absolut.
Was ich noch interessant war, was vorhin schon erwähnt wurde, dieses Telefongespräch von der Lori zum Mars in diesen eigenen Telefonzellen dafür. Was mich so ein bisschen erinnert hat, so, sind das die neuen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Kirchen oder Gebetsorte? Ist es da jetzt irgendwie so, dass die Leute zu Dr. Manhattan als Gott beten? Weil ich meine, was für einen Grund haben die, irgendwie Telefonzellen aufzustellen, zu denen man irgendwelche Voicemails an den Mars schicken kann?
Ja,
Das
auf jeden Fall.
fand ich
Ja,
interessant.
ich sehe das so wie du. Ich habe das auch so interpretiert, dass das die Gebetskabinen da sind, so in der Art, ne?
Was mich dann aber auch noch irgendwie dann interessieren würde, generell, weil am Ende der Graphic Novel. Oder okay, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber zumindest am Ende des Films ist es ja so, dass Dr. Manhattan sagt, dass er jetzt erstmal ein anderes Universum besuchen möchte, weil dieses ihn langweilt. Und dann die Frage, wie er dann wieder zurück auf den Mars kommt. Ob man da irgendwie in der Serie ein bisschen mehr erfährt. Das würde mich auch noch interessieren.
Stimmt, weil man sieht ihn ja einmal ganz kurz in den Nachrichten, dass er wirklich noch auf dem Mars ist, ne? Der baut da ja so eine riesige
Genau.
Sandburg, die er dann wieder kaputt macht, so in der Art.
Genau.
Bin halt auch echt gespannt, ob wir ihn in der Serie noch zu sehen bekommen werden. Aber ich gehe eigentlich fast
Ja,
schon
auf jeden
fest davon aus. So, weil wir, guck mal, wir haben ja eigentlich schon Laurie Blake, wir haben Ozymandias. Und du hast ja Dr. Manhattan ja auch durch diese Aufnahmen halt schon gesehen. Und ich bin halt echt gespannt, wie das Universum jetzt in dieser Serie so weitergespinnt wird, halt einfach.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Geile Serie. So, das kann
Auf jeden Fall.
man nicht anders sagen, ey. Also, wenn ich halt jetzt so drüber rede, nochmal so alles durch den Kopf gehen lasse, es ist echt schwierig auch darüber zu reden, so ein bisschen, weil da einfach so viel, ich sag mal, so viel passiert. Aber das kannst du irgendwie noch gar nicht so wirklich in Worte fassen, einfach ohne dass, also ohne dass die, ja, also es setzt schon halt extreme Vorkenntnisse einfach irgendwie so voraus, um diese Serie wirklich deuten zu können, muss ich fast schon sagen, weil, also so, ich meine das halt im Sinne von eigentlich diesem Podcast, weil jemand, der die Serie nicht geschaut hat und diesen Podcast hört, der wird auch gar nicht verstehen, was sie da wirklich meinen, ne? Und es ist halt auch extrem schwierig, Sachen, die in der Serie passiert sind, irgendwie möglichst kontextlos wiederzugeben, um spoilerfrei zu bleiben. Das geht irgendwie gar nicht so. Also extrem schwierig. Aber da wir jetzt so Folge 1 bis 3 nochmal besprochen haben, gibt es irgendwelche besonderen Wünsche oder irgendwelche besonderen Erwartungen, die ihr hegt in Bezug auf Episode 4 bis 6?
Ich möchte Dr. Manhattan und Night Owl sehen. So, mit
Das
allem anderen bin
ja.
ich dann schon zufrieden.
Okay, das ist aber sehr schön ausgedrückt, weil so sehe ich das auch. Okay, Martin, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwie was du vielleicht noch irgendwie sehen möchtest?
Also grundsätzlich vielleicht eine Sache vorweg. Ich finde es halt spannend, weil ich habe jetzt auch schon öfter gelesen, dass die Serie auch für Leute funktioniert, die Watchmen nicht kennen. Also weder die Graphic Novel noch den Film, weil sie einfach die Geschichte von dieser Angela Abar und dem Mann im Rollstuhl und deren Verbindung und alles, was da in diesen fast 100 Jahren passiert ist, ne, zwischen dem kleinen Jungen und dem Mann im Rollstuhl, dass sie das so spannend finden. Die kriegen natürlich den ganzen Subtext nicht mit und die Anspielungen auf Watchmen, aber die finden die Geschichte an sich so spannend, dass ich mich auch jetzt bei den kommenden Folgen tatsächlich extrem darauf freue, ne, dass das weiter erforscht wird. Wie hängen die zusammen? Was ist die Absicht dieses Mannes im Rollstuhl? Und ich will auch mehr von Looking Glass erfahren, weil ich finde, das ist so mit der spannendste Charakter unter den neuen.
Alter.
Ja.
Ja, voll. Ich will auch so eine Maske haben, Mann. Die ist der Hammer,
Jeden
oder? Das ist einfach nur, das ist ja kein CGI oder so, ne? Das ist ja einfach nur so ein Spiegelstoff einfach nur, oder?
Ja.
Also ich will auch so eine Maske haben, die
Ist
sieht
aber
so
auch geil, wie
cool
er ständig
aus.
als Spiegel missbraucht wird von den anderen
Ja,
Charakteren.
schon.
Ja. Ja, super cool. Ja, also ich habe ähnliche Gedanken wie ihr. So, weil ich würde gerne noch mehr so ein bisschen Verknüpfung einfach gerne haben auf das klassische Graphic Novel. Ich würde gerne auch ein bisschen mehr über die ganze Vorgeschichte von dem Mann im Rollstuhl erfahren. Will auch wissen, wer das ist. Ich will tatsächlich alles haben, so, ne? Also ich will irgendwie komplette Querverweise auf die Minutemen, auf Comedian, in irgendeiner Form noch Dr. Manhattan sehen. Also klar, so als Comic-Fan will man natürlich immer schneller, höher, weiter. Aber ich sag mal so, wir haben schon in den ersten drei Episoden zwei Original Watchmen im Cast jetzt. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass das auf jeden Fall noch weitergespinnt wird. Natürlich will ich aber auch der Hauptdarstellerin Angela Abar, gespielt von Regina King, natürlich auch nichts vorwegnehmen. Ich glaube halt auf jeden Fall, dass dass ihre Reise halt auf jeden Fall noch das Interessante sein wird, weil ich glaube, sie ist halt sozusagen auch die Identifikationsfigur und der Schlüssel so für den Zuschauer, vor allem auch für die, die sich mit Watchmen nicht auskennen, zu den Watchmen tatsächlich. Und ja, ich bin halt echt extrem gespannt. Ich hoffe, es wird noch krasser. Ich hoffe, es wird noch interessanter. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen mehr WTF-Momente geben. Kleine Spoiler wird es. Und ja, ich hoffe, es bleibt auf jeden Fall auf demselben hohen Niveau wie Folge 1 bis 3. Ja. Das
Ja.
waren so meine Gedanken und meine Wünsche zu dem weiteren Verlauf der Serie. Ja, ich sag dann auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank an die Zuhörer. Wir sind jetzt erstmal am Ende unseres ersten Teils des Watchmen Podcasts angelangt. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Sobald wir die nächsten Episoden auch alle gesehen haben, werden wir natürlich uns sofort an den zweiten Teil dieses Talks setzen, auch an den dritten Teil. Ich finde, 9 Episoden ist auch eine gute Zahl. Das heißt, wir können dann in einem schönen Dreiteiler pro Episode auch 3 Folgen behandeln. Auf jeden Fall, wie gesagt, teilt uns mit, wie ihr die Serie findet. Findet ihr sie toll? Findet ihr sie nicht so toll? Seid ihr eher Fans von Zack Snyders Verfilmung oder seid ihr doch eher Hardliner des Graphic Novels? Ja, wie gesagt, also wir freuen uns auf Nachrichten. Schreibt eine PN an unsere Facebook-Seite. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. So, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich hier wieder den Host spielen durfte, obwohl ich derjenige war, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ich habe die Folgen nicht nochmal sehen können. Ich habe das Graphic Novel immer noch nur zu 3/4 noch einmal durch. Aber war trotzdem eine sehr, sehr coole Runde. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Stefan. Vielen Dank.
Immer wieder gern.
Und natürlich an unseren Special Guest, unseren Freund des Hauses, an den lieben Martin. Danke.
Der Dank geht zurück an euch.
Ja, hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir in derselben Besetzung nochmal am zweiten Teil dieses Talks teilnehmen können. Ich wünsche allen Zuhörern noch einmal dann einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Lest mehr Comics, bleibt gesund und munter. Und ciao, euer DC-Blog.